Astrid Schulte und Reza Rasavi, was bewegt dich denn, Reza?
Gerade das Thema, wie eigentlich paradoxe Gleichzeitigkeiten entstehen. Das heißt, wir erleben momentan sowohl das Positive als auch das Negative. Und die beiden Pole sind extrem da und das überfordert extrem die Menschen. Und das sieht man auch eigentlich überall in fast gesamten Welt, dass ähnliches Verhalten zu beobachten ist. Und wir müssen jetzt viel aushalten, wir müssen Geduld haben, aber wir müssen wirklich optimistisch bleiben und auch nicht aufgeben. Und da mache ich mir ab und zu schon Sorgen.
Also mich bewegt schon das Thema, wie diese Gesellschaft sich gerade so in dieser Transformation bewegt, wie rau der Ton geworden ist und dass das in der Transformationslogik schon dazugehört, dass es erstmal ganz schwierig wird, bevor es wieder besser wird, aber dass ich natürlich schon auch die Schmerzen und das Leiden dieser Gesellschaft, dass das schon etwas ist, was mich jetzt gerade wirklich auch so ein Stück weit schockiert.
Und ich frage mich, haben wir verlernt, schwierige Gespräche zu führen? Und könnte das nicht die Transformation auch nach vorne bringen? Über all das sprechen wir jetzt im Podcast Campus Beats. Los geht's. Viel Spaß euch.
Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Bausteine des Wandels, ein Praxisbuch für die erfolgreiche Unternehmenstransformation. Ein Buch erschienen im Campus Verlag von Astrid Schulte und Reza Rasavi. Und weil gerade in der Gesellschaft das passiert, was passiert, ist das hier eine ganz besondere Folge. Mein Name ist Andrea Peters. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das, was uns zusammenhält und das, was uns vielleicht auch trennt, Fragezeichen. Und die Experten, die ich dazu eingeladen habe, das ist das Autorenduo Astrid und Reza. Herzlich willkommen. Ihr sitzt mir gerade digital gegenüber. Schön, dass wir uns hier zusammenfinden.
Oh, wir freuen uns auch, liebe Andrea.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Reza, Astrid, und natürlich beginne ich erstmal damit zu fragen, wie habt ihr euch denn als Autorenduo kennengelernt? Ihr dürft euch gerne aussuchen, wer anfangen möchte.
Okay, dann fange ich mal an. Es war für mich ganz besonders, weil das Leben besteht schon sehr häufig aus Zufällen. Ein kluger Kopf hat mal, glaube ich, gesagt, Geschichte entsteht dann, wenn zwischen zwei Punkten was Besonderes, Zufälliges passiert. Und das war vor 2,5 Jahren auf so einer Veranstaltung genau dasselbe. Ich wollte eigentlich nach Hause, nachdem ich selber vorgetragen habe. Dann bin ich geblieben und dann habe ich mir gedacht, wenn schaue ich mal an. Es waren sechs verschiedenen Bühnen und ich bin dann rein auf eine Bühne, wo Astrid einen Vortrag über Transformation gehalten hat. Und ich muss zugeben, manchmal will ich mir das nicht anhören, weil sehr vieles, was über Transformation erzählt wird, mit Digitalisierung beginnt. Es wird über die Technologie gesprochen. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es bei Astrid anders. Und dann habe ich mir den Vortrag angehört und Astrid hat wirklich mit ihrer Art authentisch, ehrlich, sehr viel persönliche Geschichten wirklich mich überzeugt, war auch wirklich, ich war begeistert. Und ich habe am Ende des Vortrags auch das kundgetan, habe dann vor allen Leuten gesagt, wie klasse ich den Vortrag fand. Und als ich den Raum verlassen wollte, habe ich ihr mein Buch geschenkt und habe gesagt, vielen Dank für den Vortrag, hier ist das Buch. Und dann hat sie mir eine Mail geschrieben, danach 2, 3 Tage später. Und seitdem sind wir im engen Kontakt. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir dicke Freunde geworden. Und da muss ich auch ganz ehrlich auch als Tipp einfach an die Menschen, man muss wirklich auch manchmal sich trauen und Begegnungen suchen. Ich habe häufiger auch Begegnungen mit anderen Menschen auch gesucht. Das hat nicht geklappt, aber den Mut zu haben, auf sie zuzugehen und dann auch das Buch zu geben, das hat mein Leben bereichert. Und sie ist jetzt echt eine gute Freundin und ich habe selten geglaubt, dass man so schnell auch so viel Vertrauen gewinnen kann. Ich dachte, man braucht, um tiefgründiges Vertrauen zu gewinnen, 20, 30 Jahre Minimum und erstaune, wie schnell das geht, wenn vieles zusammenpasst, wenn man auch einfach aneinander zugeht. Und eins der besten Sachen, was mir im Leben passiert ist, definitiv.
Tatsächlich auch so. Nun, denn ich glaube auch, ja, Zufälle zulassen und auch die Türen so innerlich öffnen, damit auch die Zufälle so reinkommen können. Nicht? Dieses Serendipity-Thema, daran glaube ich sehr. Aber ich glaube auch daran, dass, dass man manchmal auch so einem Flow einfach folgen soll. Ne? Also jeder von uns hat ja schon auch viele Kooperationen irgendwie gemacht in der Vergangenheit. Und Resa und ich, wir haben einfach gesagt, dann machen wir ein Buch. Ne? Und du hast ganz, mein Resa hat dieses fantastische Buch, Die Magie der Transformation, geschrieben. Finde ich eines der besten Transformationsbücher, die es gibt. Und ich mach viel mit Transformation in der Praxis. Ich habe Konzernerfahrung, ich habe Startup-Erfahrung, ich habe Familienunternehmen-Erfahrung und inhaltlich passte das, aber es passte menschlich auch und diesen Flow einfach zuzulassen. Ne? Denn Flow heißt nicht gleich zu sagen, naja, wenn wir ein Buch machen, wer gibt denn wie viele Stunden rein und was machen wir denn, wenn der eine mehr Stunden reingibt? Sondern klar war von vornherein, das wird schon. Ne? Und wir haben da Vertrauen zueinander und ich glaube, mit Basis Vertrauen und Verbundenheit, das spricht für One-to-One-Beziehung, das spricht aber auch für Unternehmenstransformation, wie ist man mit seinen Mitarbeitern? Ich glaube, wenn man Vertrauen zueinander hat, dann findet man dann meistens einen Weg und wir sind ja auch in unterschiedlicher Situation gewesen, Resa und ich. Ne? Ich habe ja einen CEO-Job, das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit und ich habe das dann eher am Wochenende gemacht. Resa hatte über Tags ein bisschen mehr Zeit und irgendwie glaube ich, größtenteils ist das alles sich gut ausgegangen, weil es halt alles mit Leichtigkeit und mit wahnsinnig viel Freude entstanden ist. Und darum ist es, glaube ich, auch gut geworden, weil es mit Freude und nicht mit Brechstange entstanden ist. Und ich glaube, wenn man spürt, dass es solche Resonanzbeziehungen, und das haben wir auch im Buch geschrieben, wenn es so Resonanzbeziehungen gibt, glaube ich, denen eine Chance zu geben und einfach auch zu schauen, was es dann mit einem macht, ohne gleich schon den äußeren Rahmen zu definieren oder auf der Kosten-Nutzen-Seite eine Balance zu machen. Ich glaube, what goes around comes around. Und so war das bei uns auf jeden Fall.
Also ich hätte es mir nicht besser ausdenken können, würde ich ein Skript dazu aufsetzen für ein Radiofeature. Ihr habt euch durch einen Vortrag zum Thema Transformation kennengelernt, über ein Buch und habt dann ein Buch zusammengeschrieben. Das wird mir auch kein Mensch glauben,
Ehrlich,
wenn ich
oder?
diese Geschichte erzähle. Genau. Weißt du, Astrid, was mir aber auch aufgefallen ist, ihr habt euch ja auf einer Ebene getroffen, wo ihr beide Experten auf dem Gebiet seid und auch den inneren, ja, so die intrinsische Motivation habt, das nach außen zu bringen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Unternehmen und gehe eine Transformation an, treffen wahrscheinlich Menschen aufeinander, die in vielen verschiedenen kleinen, ich sage jetzt mal, Bubbles sind, ne, die so aufsteigen und nach oben dem Licht entgegen schon dieser großen Vision, aber irgendwie auch zusammenkommen müssen. Wie kann es denn gelingen, dass ich dann mit Menschen in Kontakt komme und vielleicht eine Art Vertrauen aufbaue, die mir total fremd sind? Wie kommt man da aufeinander?
Also ich glaube, erstmal kann ja jeder im Unternehmen wirksam sein. Ne? Und das geht auch am Anfang darum, dieses Gefühl auch zu geben, dass jeder wirksam ist. Ne? Denn man bekommt Transformationen nur hin, wenn sich auch jeder Einzelne wirksam fühlt, etwas zu verändern und nicht einfach sagt, ja, die da oben, was die da machen und so weiter. Und wie kann man das Gefühl geben, dass Menschen wirksam sein können? Ich glaube, einfach dadurch, dass man vertrauensvoll spricht mit Menschen. Das ist gerade vielleicht etwas, was so in Zeiten, ich habe irgendwie gerade gelesen, 40% der Unternehmen restrukturieren gerade. Wir tun das im Übrigen auch gerade, nur auf niedriger Basis, aber die Situation insgesamt in der Wirtschaft ist einfach schwierig. Und gerade im Moment ist das Thema Vertrauen aufbauen, Verbundenheit zu schaffen, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, das ist etwas, was gerade total unpopulär ist. Ne? Also jeder, der mich fragt, dem sage ich, gerade in Krisenzeiten, ne? Gerade in Zeiten, wo es nicht so einfach ist, gerade wo Geschäftsmodelle sich wirklich verändern müssen und wo jeder Einzelne gefragt wird, da mitzurudern, besonders da muss man nicht die Brechstange haben, sondern besonders da muss man mit den Menschen reden. Man muss verstehen, was haben sie für Nöte, was haben sie für Sorgen. Ich habe, als ich hier zu diesem Unternehmen gekommen bin vor 8 Jahren, habe ich 100 Gespräche geführt in den ersten 100 Tagen und habe gesagt, wie fühlen Sie sich eigentlich hier? Was ist eigentlich toll? Was fehlt eigentlich? Was wünschen Sie sich? Wenn Sie jetzt in meiner Rolle wären, was würden Sie dann eigentlich tun? Und insgesamt glaube ich, wenn man auf Menschen, wenn wir alle auf Menschen offen zugehen, so wie Resa und ich das gemacht haben, so wie das auch im privaten Kreis oder im Unternehmenskreis oder im öffentlichen Raum, wenn man einfach mal eine Bereitschaft hat, sich auf den anderen einzustellen, sie eine Bereitschaft hat zu verstehen, wo steht eigentlich jeder Einzelne. Und das ist halt etwas, was tatsächlich auch individual zu machen ist. Ne? Ja, man muss die Leute mitkriegen in der Transformation. Ne? Ich glaube, erstmal, man muss mit jedem Einzelnen reden. Und man muss das große Bild natürlich auch zeichnen und sagen, so, das ist unsere Vision, das ist unsere Mission. Nach diesen Werten wollen wir agieren, wir müssen uns verändern. Unser Unternehmen hier war ja auch defizitär, als ich es übernommen habe. Das heißt, wir müssen erstmal die große Geschichte erzählen und dann auch sowas in die Herzen bringen, wie wenn wir das hier alles durchlaufen haben, wie ist es dann eigentlich? Wie fühlt sich das denn an, wenn das Unternehmen so wie früher wieder ganz toll dasteht? Und ich glaube, diese Kombination ist es, den großen Rahmen immer wieder zu setzen, gleichzeitig aber mit jedem Einzelnen auch reden. Und ich glaube, Führung kann auch gerade auch in diesen Zeiten nur individuell und nah sein. So one fits all funktioniert nicht, weil jeder Einzelne ja auch anders ist. Und ich glaube, so eine Grundleidenschaft auch irgendwie von Menschen ist, sich auszutauschen mit anderen, wie man wirklich ist und wie man sich ins Unternehmen noch besser einbringen kann und sich verletzbar zu machen. Ich glaube, das möchten die meisten Menschen und dafür braucht es einen sehr vertrauensvollen und verbundenen Umgang miteinander.
Ja, und was ich auch rausgehört habe, ist eben nicht, dass man nur sein Kladderadatsch irgendwie losgibt und unbedingt will, dass sein Gegenüber dann auch das versteht, sondern versuchen mit feinen Antennen, Resa, auch den anderen zu erfühlen und wissen, wo er herkommt vielleicht auch, oder?
Absolut, absolut. Denn Gott sei Dank gibt es kein Formel, was das Verhalten der Menschen anbetrifft. Ja, ansonsten hätten wir dann, oder anders gesagt, andere Menschen könnten uns sehr stark und sehr einfach manipulieren, wenn sie eine Formel kannten. Und Menschen verhalten sich absolut unterschiedlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man erstmal offen sein muss. Also selbst eine Offenheit zeigt und mit unterschiedlichen Sounds, Geschichten, Logiken auf den anderen zugehen soll. Ich kann ein Beispiel erzählen, dass ich mal auch Gastronom war und in einer Zeit hatte ich eine Begegnung mit dem Chef von einer Neonazi-Partei in Hannover, der mein Gast geworden ist. Und ich kannte den. Und ich habe dann irgendwann auch mit ihm Gespräche gesucht und ich habe ihm auch versucht, durch gewissen anderen Themen ein bisschen nahe zu kommen. Und irgendwann haben wir auch länger miteinander geredet und das hat auch funktioniert. Er ist auch ein bisschen anders geworden, das muss man sagen, zu der Zeit hatte er Frau und Kinder bekommen und er war halt ein bisschen auch, was seine Einstellung anbetrifft, ein bisschen weicher. Nichtsdestotrotz, als er besoffen war, hat er auch Sätze rausgehauen, wo ich dann dachte, eigentlich darfst du so einen Satz nicht sagen. Aber ich habe nicht ihn verurteilt, ich habe ihn nicht rausgeschmissen, sondern immer wieder mit dem Dialog gesucht. Und das hat irgendwie auch funktioniert. Es funktioniert nicht immer. Man muss es immer ausprobieren und selber so, wie du gesagt hast, feine Antennen zu haben. Wie gehe ich auf den anderen zu? Wie kann ich den einladen? Wie kann ich mit ihm einen Dialog suchen und nicht ihn belehren? Und irgendwie vornhinein bewerten. Das ist unheimlich wichtig.
Ein wichtiges Thema ist, glaube ich, auch, dass die Führungsmannschaft, ne, damit meine ich jetzt im Unternehmen nicht nur den Vorstand, sondern auch die Führenden, dass sie einfach auch das vernünftig vorleben. Ne? Im Moment hat man ja den Eindruck, dass der Ton so rau wird. Die Politik geht sehr rau miteinander um. Gesellschaftliche Verbände, die eigentlich Konsens suchen sollten, gehen rau miteinander um. Und dann glaube ich, finden viele Menschen in Deutschland, dann kann man auch mit dem Verkehrsteilnehmer da rau umgehen. Man kann auch Social Media rau umgehen. Und ich glaube schon, die Politik ist die eine Sache, ne? Dabei mal transferiert auf das Unternehmensthema, ist es wirklich wichtig, dass die Führung da eine wirkliche Vorbildfunktion wahrnimmt. Denn guck mal, ich habe ja auch so in Konzernen gearbeitet, ne, wo auch früher so in den 90er Jahren da auch noch echt harte Töne herrschten. Und man kann dann zwar irgendwie in irgendeine Charta schreiben der Kultur, dass wir alle wertschätzend miteinander umgehen. Aber ich habe auch erlebt, wenn dann ein Geschäftsführer, sobald sich jemand umdreht, anfängt zu lästern, dann die Führungsebene drunter, die sagt ganz automatisch, und das ist wirklich schrecklich, naja gut, also wenn da gelästert werden darf und dann auch noch ein bisschen mitgelacht werden darf, dann ist das wohl okay. Und diese Kultur überträgt sich automatisch ins ganze Unternehmen. Also der Fisch stinkt total am Kopf. Und ich glaube, das wissen manchmal, gerade auch jetzt in diesen harten Phasen, für viele Unternehmen ist es gerade hart, dann wird so gesagt, naja, wenn das hier funktionieren soll, dann muss ich jetzt hart sein und nur die Harten kommen jetzt irgendwie in die nächste Phase. Und ich glaube, man kann in der Sache sehr, sehr klar sein. Das muss man auch. Gerade auch in Zeiten, wo sich Sachen verändern müssen und wo jeder Einzelne sich auch verändern muss. Aber man kann im Ton trotzdem vernünftig und respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Und das ist gerade wirklich ein Appell. Ich kriege das in mehreren Unternehmen gerade mit, wo die gute Kultur gerade auch von Führenden einfach verloren wird in der Zeit, wo die Geschäfte härter sind. Und genau das Gegenteil muss der Fall sein, unbedingt. Ich glaube, sonst bekommen wir auch in den Unternehmen, aber auch in dieser Arbeitswelt den Wechsel der Kultur nicht hin, so wie es absolut notwendig ist.
Wie das Ganze angegangen werden kann, das könnt ihr natürlich in dem Praxisbuch von Astrid Schulte und Reza Rasavi einmal nachblättern, nachlesen, vielleicht auch einfach mal auf den Bürotisch irgendwie legen, ja? Und die anderen sehen das, vielleicht macht das ja auch schon was. Das Buch heißt Bausteine des Wandels und die Autoren sind mir gerade gegenüber digital zugeschaltet. Astrid sitzt in Hamburg, Reza in Hannover und die beiden haben gerade schon mal immer wieder so ein bisschen gedroppt, was sie eigentlich machen, ja, wer die beiden eigentlich sind, warum die gerade hier für dieses Buch genau die passenden Expertinnen und Experten sind. Wenn ihr mehr über die beiden wissen wollt, könnt ihr in den Shownotes einmal nachschauen. Da steht ganz viel über Reza, da steht ganz viel über Astrid und natürlich auch die Links zu euren, ich sag mal so, zu euren E-Mails, zu euren Podcasts und weiterführenden Sachen. Was ich aber ganz spannend finde, und da würde ich gerne einmal noch weiter nachhaken, weil ihr hatte das auch schon ein paar Mal noch erwähnt.
Beat on repeat.
Und zwar bin ich in eurem Buch auf Seite 13 beim Werteindex-Ranking. Und da stehen Werte oben, die standen 2014 noch nicht so weit oben. Dazu gehören Freiheit, Gesundheit, Familie, Sicherheit und Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit in einem Unternehmen, und darauf möchte ich gerne hinauszielen, ist für mich oft schwierig zu erreichen. Vertrauen, Ehrlichkeit, weil man vielleicht doch von der Kultur, die schon im Unternehmen ist, so ein bisschen mitgerissen wird. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie diese Ehrlichkeit auf Augenhöhe sprechen mit Teams, mit Führungskräften erreichen kann?
Also ich glaube, dass es enorm wichtig ist, in unterschiedlichen Phasen des Unternehmens, aber gerade in doch etwas schwierigen Zeiten, eine totale Transparenz zu haben. Und denn ich glaube, dass wir manchmal auch Menschen einfach unterschätzen. Also wenn wir ehrlich und offen sind, ist es manchmal ganz viel einfacher, auch Menschen ins Boot zu bekommen, als wenn man immer irgendwelche Stories erzählt. Und ich glaube, Transparenz ist enorm wichtig, der Umgang auch miteinander, auch im One-to-One zu sagen, da habe ich mal einen Fehler gemacht, da habe ich vielleicht auch Sachen einfach falsch eingeschätzt, darauf bin ich richtig stolz und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig im Umgang da auch sich so ein Stück weit verletzlich zu zeigen. Und das ist etwas, was sich auch mit der Zeit auch entwickelt, so eine Ehrlichkeit im Unternehmen, ne? Denn man kann jetzt nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt sind wir alle ehrlich. Denn wenn die Menschen kein Vertrauen haben, dann sind sie nicht ehrlich. Dann sagen sie nicht, ich hatte so ein Beispiel, ich hatte mal in einem anderen Unternehmen, ne, das ist so eine Situation, die Controllerin hat gesagt, also ich bin schlecht bei der Gesundheit und ich bin halt häufig krank und so weiter, hat aber zum Beispiel nicht gewagt zu sagen, ich pflege meinen Mann zu Hause. Sie brauchten das Geld, ich pflege meinen Mann zu Hause. Es wurde nicht irgendwie offen damit umgegangen. Und nach den Gesprächen, ne, wo es klar war, die macht einen super Job, aber die hat wirklich Not, immer morgens um 9 Uhr im Büro zu sein. Das war noch zu den Zeiten, wo Remote noch gar nicht angedacht war. Sie hatte nicht den Mut, das zu sagen, weil sie dachte, dann wird ihr vielleicht gekündigt. Sie brauchte aber das Geld. Und das war ganz leicht zu lösen. Da hat man einfach gesagt, Mensch, also einiges kannst du von zu Hause aus machen, anderes kannst du hier machen. Wir versuchen, einen Arbeitsplatz zu flexibilisieren und das hat fantastisch geklappt. Und ich glaube, je mehr man ehrlich miteinander ist, desto besser kann man verstehen, in welcher Situation ein anderer ist. Und das ist die beste, abgesehen davon, dass es menschlich einfach viel schöner ist für alle Beteiligten, ist das die beste Möglichkeit, Mitarbeitende zu binden, mit Abstand.
Reza, du hast mal Philosophie angefangen zu studieren und deswegen frage ich mal ganz frei heraus, würdest du sagen, dass Ehrlichkeit grundsätzlich auf der Welt die gleiche ist oder dass unterschieden wird zwischen Ehrlichkeit im Beruf, Ehrlichkeit im Privatleben, Ehrlichkeit mit sich selber, mit Freunden, weil das ist für mich so ein großer Begriff und so ein hoher Wert auch.
Nee, definitiv. Es wird unterschiedlich verstanden. Es wird auch unterschiedlich gewichtet. Die Bedeutung von Ehrlichkeit nimmt auch mit den Jahren zu. Das heißt, je älter man wird, wird man ehrlicher. Es gab auch eine Studie, die gemacht worden ist, wo sie weltweit Leute gefragt haben, stell dir mal vor, du fährst ein Auto und dein Freund sitzt neben dir, du musstest eigentlich 30er-Zone fahren, du fährst 50 und du überfährst jemanden. Dann stehst du als Zeuge vom Gericht, der Anwalt des Freundes sagt zu dir, wenn du sagst, wenn du lügst und sagst, dass er 30 nur gefahren ist und nicht 50, dann können wir vielleicht eine Bewährung kriegen, ansonsten geht er ins Gefängnis. Und dann haben sie die Menschen in unterschiedlichen Nationen und Alter gefragt, würdest du für einen Freund lügen? Ist der Wert Freundschaft wichtiger als Ehrlichkeit? Und da hat man unterschiedliche Ergebnisse geholt und beobachtet. Und erstaunlich war es, dass in gewissen Ländern, wo Ehrlichkeit im Gesamtsystem nicht eine Rolle gespielt hat, die Leute eher bereit waren, für den Freund zu lügen als umgekehrt. Ja? Also die Länder, wo man Ehrlichkeit auch im Gesamtkontext, Gesetze, wie man Gesetze durchführt, Rechtsstaatlichkeit, dann haben die eher die Wahrheit gesagt. Das heißt, Ehrlichkeit hängt auch sehr stark von dem Kontext ab, was belohnt und bestraft wird oder was sozusagen gut ankommt oder weniger gut ankommt.
Wow, das ist riesig
Aber
spannend. Entschuldige, dass ich kurz unterbreche, aber das ist
ja.
auch so für mich wichtig, nochmal zu sagen. Im Unternehmen sprechen also viele Menschen vermutlich eine ganz andere Sprache. Das heißt, der Wert Ehrlichkeit muss erstmal definiert werden.
Ja, und auch erstmal vorgelebt werden, belohnt werden. Wenn man als Beispiel Führungsgrundsätze neu schreibt und die Führung hält sich nicht dran und es passiert nichts, also es wird gute Führung nicht belohnt und schlechte Führung nicht irgendwie angesprochen oder meinetwegen hart bestraft, dann findet man das auch nicht ehrlich. Ja, dann ist es auch diese Führungsgrundsätze eigentlich wie vieles, was sehr häufig auch als Wertetabelle im Unternehmen gesehen werden, das, was zwar dasteht, aber nicht gelebt wird. Und deswegen es ist es unheimlich wichtig, dass die Leute merken, wie ehrlich ein Unternehmen ist und wie ehrlich die Führungskräfte sind. Heißt aber nicht, und da möchte ich auch nochmal betonen, dass man alles transparent sagen muss, dass man nicht erstmal ein bisschen Infos zurückhalten muss. Also wir denken immer in diesen Polaritäten. Je nach Kontext muss man schauen, aber Lügen ist eine andere Geschichte, ja. Also in Form von erstmal nicht alles transparent zu zeigen und abwarten, das kann ich verstehen, aber so ähnlich ehrliche Systeme merkt man. Und gerade was das Thema Wandel anbetrifft, finde ich, Wandel ist ja kein Selbstzweck, sondern soll ja das System verbessern. Und dann müsste es wirklich von der Führung, von den Menschen wirklich, wirklich gewollt sein. Das muss man ehrlich mit sich sein und sagen, wollen wir das wirklich? Sind wir zu uns ehrlich, dass es auch harte Zeiten sind, dass man auch aushalten muss und, und. Und wenn man das nicht klärt, dann funktioniert sehr häufig das auch nicht.
Ja, eine Ergänzung würde ich noch machen. Also ich habe mal, das war wirklich ein Gamechanger für mich, ein Wertecoaching gemacht und habe dann mit einem Coach zusammen 5 Werte definiert. Und das war insofern ein Gamechanger, dass ich gemerkt habe, wenn ich früher unzufrieden war in Jobs oder auch in Beziehungen unzufrieden war oder im familiären Umfeld irgendwas nicht passte, dass es immer daran lag, dass ich den Werten nicht treu war, die ich hatte. Und so treffe ich auch Entscheidungen. Und die Werte, die ich habe, sind immer unterschiedlich gelebt in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens, ja. Aber es sind die Werte, die mich tragen und die ich in allen Bereichen des Lebens habe. Und ich würde auch als CEO eines Familienunternehmens nicht lügen. Natürlich ist es so, dass manchmal, wie Resa das gesagt hat, es auch richtig ist, auch gut zu überlegen, wie man Sachen framet oder auch wann man Sachen offen sagt. Aber ich glaube, die Werte sind nur dann wirklich auch gelebt und man hat die Kohärenz in seinem Leben, die man braucht, wenn die Werte die gleichen sind im persönlichen, im familiären und im beruflichen Umfeld.
Ja, dann kommt nämlich auch nicht sowas, dass man overshared. Ja, egal ob das auf einer Party ist oder im Unternehmen, dass man dann nachher dieses Gefühl hat, habe ich da irgendwie zu viel von mir gegeben, wenn man seine eigenen Werte, wenn man klar weiß, was man sagt und was nicht. Übrigens, Ganz ehrlich, war auch Patrick Ludwig, euer Lektor, der hat mir einen ganz persönlichen, ehrlichen O-Ton eingesprochen und den feuere ich jetzt mal ab. Habt ihr Lust reinzuhören?
Oh, wie toll.
Gerne.
Offbeat.
Bei Frau Schulte und Herrn Rasavi habe ich meinen bisher wohl unprofessionellsten Auftritt in einem ersten Meeting zu einem Buchprojekt hingelegt. Ich war ein paar Tage auf Vacation bei Bekannten. Just zum Zeitpunkt des Treffens musste ich zum Arbeiten in den Garten ausweichen. Bei strahlendem Sonnenschein eigentlich kein Problem, sondern sogar sehr angenehm. Allerdings sah meine Kamera das anders. Sie kam mit dem starken Lichteinfall überhaupt nicht zurecht, sodass ich das ganze Treffen über nahezu überhaupt nicht erkennbar war. Zum Glück haben Frau Schulte und Herr Rasavi es mir nicht übel genommen. Dafür noch einmal vielen, vielen Dank.
Also es passt natürlich super zu uns, ne? Irgendwie haben wir, das war auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, weil wir irgendwie das so cool fanden. Da sitzt dieser freundliche Mensch da in seinem Garten, man kann ihn irgendwie gar nicht sehen. Und das war auch da. Ne? Wir haben ja vorher gesagt, nichts mit Brechstange, und sondern irgendwie auch einen Flow zulassen. Und für mich zumindest passte das erste Treffen mit Herrn Ludwig total zu diesem Flow, den Resa und ich auch hatten die ganze Zeit.
Ich muss zugeben, für mich war das nicht das erste Treffen, weil mein erstes Buch wollte ich auch mit Herrn Ludwig schreiben. Und daher kannte ich ihn auch als Mensch, und der gehört auch zu den Personen, wo ich dann sage, sofort Sympathie, Vertrauen und alles ist da. Und deswegen ist es mir überhaupt erstmal gar nicht aufgefallen, negativ, sondern ich kannte ihn und ich wusste, das wird ein schönes Gespräch.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja Patrick Ludwig auch noch nie persönlich getroffen. Ich habe ihn auch noch nie digital gesehen, aber ich bekomme immer diese Offbeats eben zugesandt. Und er hat oft wirklich die schönsten, persönlichsten Geschichten mit viel Musik drin. Also auch wortwörtlich. Er ist, glaube ich, ein sehr musikalischer Mensch auch. Und irgendwie Musik verbindet dann auch, obwohl man sich gar nicht kennt. Wie ist das bei euch eigentlich? Hat euch das Buchschreiben noch mehr verbunden in der Freundschaft oder habt ihr da auch Grenzen gefunden in der Freundschaft? Hat es mal geknallt?
Also bei mir, wenn ich anfangen darf, bei mir hat's nie geknallt. Also es gab, und weil ich auch wusste, dass das so funktioniert, gab es natürlich Momente, wo ich gesagt habe, so, ich schreibe jetzt nur am Wochenende. Dieses Wochenende besuche ich meine Familie irgendwie im Münsterland. Ich kann jetzt nicht. Also bei mir hat's nie geknallt, sondern für mich hat sich die Freundschaft deutlich nochmal verfestigt und das Vertrauen zueinander noch erhöht. Ich würde mich jederzeit, wenn es anstehen würde, mit Resa selbstständig machen. Ich würde jederzeit das nächste Buch schreiben. Ich würde jederzeit mit ihm irgendwie auf den Kilimandscharo gehen, wenn das nötig ist. Also ich würde zu jeder Zeit komplett mich fallen lassen bei ihm. Und das war die Erfahrung, Buch war wirklich ausnahmslos positiv.
Wenn ich auch jetzt für die ganzen Leute was sagen darf, ist es, ich danke nochmal Astrid auch für den Geduld, die sie mit mir hatte, weil ich kam aus Mexiko-Reise und hatte erstmal Jetlag-Probleme, als wir in diese intensive Phase des Schreibens waren. Und dann hatte ich auch sogar ein bisschen private Herausforderungen. Und es ging mir erstmal nicht ganz leicht. Es war nicht einfach loszulegen. Und Astrid hatte natürlich sehr viel Geduld mit mir. Und wir haben es dann doch irgendwie hingekriegt. Aber ich dachte, wenn sie nicht so viel Geduld und Verständnis hätte, dann hätte ich vielleicht doch Probleme bekommen. Da sieht man, wie anständiger und herzlicher Umgang miteinander ausmacht, ja.
Sagt Resa Rasavi. Gemeinsam mit Astrid Schulte hat er das Buch geschrieben, Bausteine des Wandels. Das Buch der beiden ist erschienen im Campus Verlag. Und wie ich finde, nicht nur für Unternehmen oder Startups oder alte Hasen im Business oder junge Hüpfer irgendwie gut gedacht, sondern für alle, die gerade gesellschaftlich interessiert sind. Es geht um Ehrlichkeit, es geht um Werte, es geht darum, Menschen zu mobilisieren, Orientierung zu bieten und konstruktive Zukunftsbilder aufzuweisen. Dankeschön, dass ihr ganz persönlich diese Folge noch ehrlicher gemacht habt und so viel von euch geteilt habt, von eurer Freundschaft, von eurem Buch, von euren Werten und von eurer Ehrlichkeit. Danke, Astrid und Resa.
Danke dir, Andrea.
Danke dir.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.